Ganz ehrlich, wenn ich ihn selber machen würde, den Spinat, ich würde doppelt so viel Sahne da reinballern.
Ja, aber der ist ja auch schon an sich eigentlich flüssig. Da ist er nicht. Also ich sag mal, der Konsistenzgeber in diesem Fall ist eher der Kartoffelpüree als auf der Spinat.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast halt einfach dieses typische erdig-grün, so schmeckt einfach Blubspinat.
Ja. Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, der heute mit einem Geschenk beginnt. Ich greife neben mich, es raschelt und ich reiche dir
eine große Tüte. Oh mein Gott, was haben wir denn da? Nein! Das ist die geilste Butter, die ich je in meinem Leben gesehen habe.
Du glaubst doch nicht, Jule, dass ich in UK bin und nicht gucke, ob es im Supermarkt die Butter gibt.
Ich muss ein bisschen weinen. Oh, ich träume so sehr davon. Du, die verarbeiten wir gleich aber so. Also nicht alles, aber ein bisschen. Und zwar, ich halte in meinen Händen das schönste Butterpaket, auf dem halt All Things Butter draufsteht in hellblau. Darauf lümmelt laziv eine Kuh, muss man sagen. Eine sehr lazive Kuh. Unsalted. Chef Quality Everyday Butter. Und... Oh mein Gott, diese Kuh ist even noch laziver in Flieder, die Salted-Version. Und daneben ist ein großer Button, auf dem Great Taste steht. Und das glaube ich sofort. Oh, vielen Dank. Oh, ich freue mich so sehr. Vielen, vielen Dank. Oh, das ist ja fantastisch. Oh, es ist geil. Oh,
also es ist tatsächlich schön. Die Butter, über die du ja auch in der Butterfolge gesprochen hast, ja. Von Thomas Straker, ja. Mit seinem All Things Butter Lore, der... Ich danke seine Butter auch Dinge. Verkauft.
Oh. Die probieren wir mal gleich mal. Oder sowas von.
Bevor wir die Butter anbrechen, Jule, sprechen wir über Spinat, der einerseits den Ruf hat, voll das Kinderessen zu sein und andererseits, finde ich, den Ruf hat, dass Kinder den gar nicht mögen, weil der ist ja voll grün. Wie sieht's bei dir aus mit Spinat und Kindheit?
Das ist ein düsteres Kapitel, was die Sache aber exakt so zusammenfasst, nämlich immer diese Fraktion, entweder hassen Kinder das und laufen grün an, wenn ihnen damit gedroht wird, sie müssen jetzt Spinat essen, oder aber das ist quasi das einzige Gemüse, was du irgendwie mit Fischstäbchen und Kartoffelbrei in die Reihen bekommst. Und exakt so hat meine Mutter das früher auch versucht und es muss irgendwie ein bisschen funktioniert haben, daran erinnere ich mich nicht. Es gab allerdings irgendwann... eine entsetzliche Spinat, wahrscheinlich Magen-Darm-Grippe-Situation. Und das Einzige, woran ich mich erinnere, wie alt werde ich da gewesen sein, das muss irgendwie so erste Klasse oder so. Ich erinnere mich wirklich, das sind so, wie wenn in irgendeinem, in so einem Drama so Fotos von einem Trauma, so Bilder von einem Trauma hintereinander geschnitten werden. Exakt so sieht das bei mir aus. Ich sehe die Tapete hell von dem Badezimmer, hellblau mit weißen kleinen Blümchen. Ich sehe das Badezimmer, die weiße Kloschüssel und ich sehe, wie die anschließend giftgrün von innen ist. Und das war wirklich der Punkt, an dem ich dann ruckartig aufgehört habe, Spinat zu essen.
Ah, ja.
Weil ich das halt immer wirklich so mit diesem... alles von sich geben, assoziiert habe.
Ich hatte das mal mit Garnelen tatsächlich.
Oh mein Gott.
Ja, beziehungsweise wenn man das einmal Krevetten. Und dann konnte ich das auch ganz, 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 ganz lange nicht essen.
Nee, das ist dann irgendwie, das ist dann halt für einen Moment mal so. Mhm. Wie gesagt, da war ich sehr klein.
Vor allem, wenn man das als Kind halt hat, ne?
Ich dachte halt wirklich, das war der Spinat jetzt schuld. Und immer, wenn ich Spinat esse, passiert genau das.
Okay.
Und ich glaube, dass ich dann einfach... irgendwann in der Ausbildung, also da werde ich dann so 19 gewesen sein, habe ich einfach wieder angefangen, Spinat zu essen, weil es sich als Köchin nicht schickt, lebensmittelkategorisch auszuschließen, es sei denn, man hat halt eine harte Allergie. Ansonsten wird halt alles probiert und dann kannst du immer noch entscheiden, magst du das oder magst du das nicht. Und irgendwie kam dann so dieses... Ja, es gab da irgendwann mal, als ich echt ein kleines Kind war, gab es mal einen schlimmen Spinatunfall und da müssen wir jetzt mal drüber weg. Und seitdem ist tatsächlich, habe ich mir dieses Kinderessen, Kartoffelbrei, Blubspinat bzw. Rahmspinat und in meinem Falle sind es nicht Fischstäbchen, sondern ein Spiegelei,
ja, okay.
Habe ich mir zurückerobert und das ist so richtig Komfort.
Ja.
Wie ist dein dein Spinat-Kindheitsverhältnis? Gibt es ein Trauma oder eigentlich wirklich gar nicht?
Nö, tatsächlich gar nicht, aber es gab zumindest in meiner Erinnerung Spinat eigentlich wirklich nur in der Rahmspinat-Version. Und dass mir sowas wie Blattspinat oder sogar Spinatsalat, oh wow, oder Babyspinat, richtig fein vorkam.
Ja, total.
Also als ich das erste Mal mit TK Blattspinat zu tun hatte, dachte ich, jetzt bin ich in der Gourmet-Fraktion
angekommen. Oh mein
Gott. Jetzt bin ich so ein bisschen gourmetmäßig unterwegs. Also irgendwie schon, obwohl das ja auch, also das wächst ja so jetzt so langsam, geht so die Spinatsaison los, dass man, also man bekommt den ja in der TK wirklich das ganz ganze ehrlich. Jahr über. Ist ja auch eines der Gemüse, wo man immer so sagt, der verliert eigentlich seine Nährstoffe, sobald der geerntet wird und wenn der dann natürlich direkt vom Feld quasi abblanchiert und eingefroren wird, sind einfach noch sehr viele Nährstoffe enthalten. Aber Spinat hat durchaus auch Saison. Der wächst auch bei uns in Deutschland ohne Probleme, so sogar bis Herbst-Winter-mäßig. So. Aber dass ich mal meinen ersten frischen Spinat gekauft habe, das war wahrscheinlich dann auch wirklich so eine Packung. Steht ja jetzt dann auch immer sehr convenient in den Supermärkten. Schon, die sind dann immer vorgeputzt. Vorgeputzt ist auch wie so ein bisschen schwanger. So, dass du so denkst, so,
ja.
Müssen sie wahrscheinlich draufschreiben, damit du das auf jeden Fall nochmal wäschst. Vorgeputzt finde ich immer super.
Ich kann mich dran erinnern, in meinem Küchenpraktikum, ich habe, bevor ich mich für die Ausbildung entschieden habe, musstest du, ich glaube, sogar 3 Tage Praktikum machen, damit du halt wirklich als junger Mensch einmal kurz erfährst, was heißt das?
Mhm.
Wozu verpflichte ich mich hier gerade? Und was man halt mit Praktikanten macht, denen gibst du eine Aufgabe, wo sie nicht ganz so viel verkehrt machen können.
Okay, ja.
Und auch mehr so ein bisschen, vor allen Dingen, wenn es halt wirklich ein Praktikant ist, der noch nie in der Küche gestanden hat, dann gibst du dem irgendwas, womit du ihn auch so ein bisschen aus dem Weg stellen kannst.
Mhm.
Dann ist er dabei, dann kriegt er alles mit, aber er ist selber keine Gefahrenquelle für Unruhe. So, und in meinem Falle war das irgendwie einigermaßen sinnvoll zur Seite stellen, eine riesige schwarze Kiste mit gebündeltem Spinat und ich musste die putzen. Was normaler ausgelernter Koch, Köchin innerhalb von, sagen wir mal, vielleicht 20, 30 Minuten macht.
Hast du dann so 2 bis 3 Stunden?
Ja, absolut. Und da kamen auch von rechts und links nur dumme Kommentare, aber so fangen sie alle an. Ich habe 3 Stunden diese Kiste Spinat geputzt. Ich habe jedes Blättchen einzeln angefasst. Und tatsächlich ist mir aber seither Spinat in dem Zustand, also dass du wirklich relativ große Blätter hattest und die waren so bündeln zusammengepackt, eher nicht begegnet. Sondern wenn, kriegst du diese großen Tüten, die halt vorgeputzt sind. Also hat irgendwie sehr viel Sinn, weil da diese Erde runter zu hämmern, ist auch echt saunervig. Aber das ist tatsächlich dieses Ding, wann habe ich denn
Also dieser Bündelspinat ist tatsächlich ganz klassische Marktware.
Ja.
Also auf dem Wochenmarkt, wo ich immer gerne bin in Frankfurt, da gibt es halt entweder, die haben dann auch tatsächlich meistens die Tüten mit Babyspinat.
Ja.
Manchmal gibt es so eine große Kiste, wo dann einzelne Blätter drin sind, aber total oft eben
einfach so ein Bündel.
Einfach so ein Bündel, wo manchmal sogar noch unten die Wurzeln mit dran sind. Also so, dass du merkst, die haben den im Prinzip aus der, also entweder kurz über der Wurzel quasi, ne? So, dann hast du meistens so 2 bis 3 Büschel.
Ja.
Finde ich praktisch.
Finde ich auch so ein bisschen, also ich finde, dass das dann so ein Hauch realistischer einzuschätzen ist, wie viel brauchst du? Weil ich finde tatsächlich, dass du bei Spinat, du kaufst, also beziehungsweise
Spinat,
du stehst im Supermarkt und hast diese riesige Tüte vor dir und denkst dir, ja Leute, für 2 Personen brauche ich doch nicht diese Riesentüte.
Doch, du brauchst
die
eigentlich
brauchst
für eine
du.
Person. Also ich finde auch, dann sagen die manchmal, wie viel Gramm? Dann sage ich, ich habe doch keine Ahnung, wie viel Gramm. Also,
wer soll denn wissen, wie viel Gramm Spinat? Also,
vor allen Dingen, also ich würde sagen, so ein Bündel ist so für zwei Personen. Und das ist dann manchmal tatsächlich, wenn da, weil da die Stiele noch mit dran sind, so ein halbes Kilo oder irgendwie sowas. Aber so, ich glaube, diese ganz, ganz großen Beutel, die haben manchmal so 200 Gramm,
ja.
Was ja auch voll der Vollwitz ist.
Ja, eigentlich. Wo du auch denkst, also es sieht ja aus, als würdest du gerade irgendwie 2,5 Kilo Spinat nach Hause verfrachten. Aber es sind, also ganz häufig guckst du auch auf diese Tüte und dann steht dann sowas wie 125 Gramm.
Ja.
Und dann haust du das halt in den größten Topf, den du hast, machst einen Deckel drauf, guckst nach einer halben Minute rein und denkst, okay, wen kann ich jetzt anrufen, damit er mir noch zwei von diesen Tüten mitbringt?
Ja, also Bündel, Wochenmarkt,
ja.
Kann ich sehr empfehlen. Ja. Da kann man, also ich finde, die Stiele kann man super mitessen. Wenn man es jetzt ganz, ganz genau macht, dann schneidet man die Stiele ab, brät die eine halbe Minute vorher oder zwei und dann schmeißt man die Blätter dazu. Dann kann man quasi die Garstufen anpassen. Ich mache es manchmal, ehrlich gesagt, je nachdem, in welchen Aggregatzustand man das haben will am Ende.
Ja.
Wird es eh nochmal püriert oder irgendwie sowas. Genau. Ich muss sagen, was wenig, wenig mit mir macht, Jule, das ist Spinatsalat.
Jupp, same.
Also diese Tüten, die kaufe ich mir nicht, wenn ich so denke, ich habe richtig Bock auf einen Spinatsalat, weil ich habe gar keinen Bock darauf, dass ich stumpfe Zähne habe.
Mhm.
Ich finde, die Blätter haben dann nicht so einen geilen Biss auch oft.
Ich finde, es hat oft auch sowas, so ein bisschen plastikmäßig. Also,
weil die ja auch so matt sind. Also das sind ja nicht, die sind so fleischig fast schon, diese Blätter.
Ja.
Das ist ja nicht so ein knackiger Salat unbedingt.
Und irgendwie, also ich finde, in roh ballert der einfach nicht so wie in einem gedünsteten Zustand. Und dieses, wenn dir dann halt auf irgendeinem fancy-schmancy-Sandwich jemand halt irgendwie so diese rohen Spinatblättchen drauflegt, das hat irgendwie echt so ein bisschen diesen dicker auftragen, als es sein muss, Vibe. Also weil es macht die Sache eher nicht leckerer, weil ich finde, roher Spinat ist, ich mag den Biss nicht so gerne. Ich finde den geschmacklich wirklich immer eher so underwhelming. Und nicht, dass du denkst, oh ja, geil, Spinat. Ich finde, das so ein gedünsteter Spinat, wenn du wirklich so einen Löffel Spinat so einen Haufen Spinat auf dem Löffel hast. Das, finde ich, ist geschmacklich eine ganz andere Nummer als eben diese rohe Geschichte.
Voll.
Natürlich geht das alles irgendwie in lecker mit einem geilen Sesamdressing und Feta oben drüber gebröselt. Ja, okay. Aber brauche ich nicht zwangsläufig Spinatsalat.
Und dieses stumpfe Gefühl, da sind wir wieder eigentlich in der Rhabarber-Folge.
Verbraucherschutz, Anke, holt das Flatterband raus.
Nee.
Nein, einfach
es ist einfach Oxalsäure und deswegen fühlen sich die Zähne stumpf an. Ich habe aber auch noch, ich muss noch mal Werbung machen, weil wir suchen ja auch immer, also wir wollen uns in Klammern noch nicht wiederholen, obwohl wir immer sagen, Folge 3 bis 5 von irgendwelchen Sachen.
Ja, wird kommen.
Man kann jetzt auch gerade, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, gut die Folgen von letztem Frühjahr noch mal hören.
Ja.
Spargel,
Bärlauch.
Rhabarber, Bärlauch, richtig, richtig geil. Bei allen Sachen haben wir das schon, doch, ja, wir haben tatsächlich schon eine Rhabarber-Folge. Richtig, richtig, richtig nice. Könnt ihr, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr auch einfach noch mal hören oder so, wenn ihr noch mal so ein bisschen Frühjahrsinspo braucht. Genau, und roher Spinat, natürlich großes Thema in grünen Smoothies.
Mhm.
Weil sobald du ein Spinatblatt irgendwo reinschmeißt, hast du direkt aus einem Apfelsaft-Smoothie, der irgendwie beige ist, einen richtig knallgrünen Smoothie gemacht. Vor allen Dingen, wenn da so was Gelbes noch mit drin ist und der dann so richtig froschgrün eigentlich wird. Und finde ich irgendwie okay. Manchmal denkt man will eine healthy Ho sein. Ich habe so einen Hochleistungsmixer, um es mal so zu sagen. Am Anfang gab es wirklich auch diese Smoothie-Phase in meinem Leben.
Da ist das Wort Phase. Ich glaube, dass Smoothie immer eine Phase ist.
Ja, also man muss auch sagen, man kann, wenn man die Smoothies, also man kann entweder sehr viel Fruchtzucker essen, wenn man sich einen Smoothie macht. Man kann den Körper auch mit Ballaststoffen sehr überfordern, weil man kann einfach in sehr kurzer Zeit sehr viel Gemüse und Obst und so in sich rein verfrachten. Ich finde manchmal halt so ein Smoothie ja auch sowas Funktionales, dass man sagt, ich kriege meine Vitamine oder keine Ahnung was sonst nicht so rein und mit dem Smoothie geht das irgendwie, ja.
Ich finde manchmal fühlst du das, wo du denkst, oh mein Gott, keine Ahnung, du hast super wenig geschlafen, du warst einfach ein bisschen ungesund, keine Ahnung, warst irgendwie noch feiern und hast dir da anschließend irgendwie eine Pommes und was nicht alles reingezogen und dann hast du so dieses, jetzt brauchen wir mal ein bisschen, ich brauche mal Vitamine, also jetzt machen wir mal. Der Körper ist ein Tempel und jetzt renovieren wir den mal eine Runde. Verstehe ich total. Oder dass man halt eben auch vielleicht mal so eine kleine Smoothie-Phase hat. Aber tatsächlich macht Smoothie eigentlich ein bisschen wenig mit mir. Bei mir ist es ein phasenweise Ding und da würde ich mir auch einen grünen gefallen lassen und freue mich dann über die ganzen wunderbaren Dinge, die in einem rohen Spinat drin sind. Und denke mir so, okay, wir renovieren den Tempel. Let's do it.
Irgendwann wurden doch die Smoothies dann auch abgelöst in Sachen Trendprodukt von diesen Cold-Pressed Juices.
Oh mein Gott, ja.
Wo dann gar keine Ballaststoffe mehr drin sind. Also weil bei Smoothies, ich meine, Smoothies pürierst du halt, ne? Ja. Dann hast du alles, was im Obst und Gemüse drin war, hast du immer noch drin. Deswegen kriegst du die auch selten so super, super fein. Und bei Säften, da jagst du das ja quasi durch eine Zentrifuge eigentlich nochmal durch.
Ja, und ich glaube, dann ging aber auch irgendwann ging die Debatte los von wegen, wenn du dir einen Smoothie machst oder halt auch so einen Ingwer-Shot, dann mixst du den und dann wird natürlich, also dann haben sich irgendwann Leute darüber unterhalten, wie warm bei diesem kurzen
Cold-Pressed-Juices.
Das Gehäuse wird. Ja, ja. Und natürlich ist dann durch dieses kurze Mixen und dann wird ja der Motor so ein Hauch warm und das würde ja dann schon sämtliche Vitamine quasi zerstören und und also spätestens da bin ich ausgestiegen und dachte mir, Leute,
das wird mir dann auch das wird mir dann auch irgendwann das wird ja dann auch esoterisch bis religiös und irgendwie denke ich so, Ausgewogenheit ist eine gute Sache und
wenn du dich darüber freust, irgendwie dir ein grünes, roh gemixtes Gemüse, Obstgetränk reinzuziehen, dann mach das. Dann mach das. Mach das doch mal. Was wir, glaube ich, in jeder Folge, jeder zweiten Folge besprochen haben, müssen wir heute unbedingt besprechen. Wir reden ja sehr, sehr gerne über Sesam. Und jetzt geht's natürlich um die fantastische Kombi. Spinat, Sesam.
Ja.
Und wir haben es du hast es ins Skript geschrieben, ich habe da drunter geschrieben, hell yeah, und setzte dazu an und musste dann feststellen, was ich gesagt habe, hattest du längst da drunter geschrieben. Es geht selbstverständlich um diesen wunderbaren kleinen Salat, der zum Beispiel bei einem Sushi-Set, also der in einem japanischen Restaurant einfach gerne dazu serviert wird. Und ich könnte da locker 750 Gramm von essen, ja, weil der so geil ist.
Der, also Gomae heißt der, der oft mit Sesamöl, also mit geröstetem Sesamöl serviert wird.
Ab und zu auch mit Sesampaste.
Mhm.
Auch fein.
Voll. Und finde ich super. Also
das ist einfach gedünsteter Spinat, kalt, manchmal lauwarm.
Genau.
Und ich glaube, viel mehr ist da gar nicht.
Da ist ein bisschen Salz noch dran, damit oder das ein bisschen nach was schmeckt.
Mini-Schüsschen Sojasauce, genau, anstelle von Salz vielleicht. Ja. Ich habe den, glaube ich, auch schon mit ein bisschen Knoblauch bekommen, weil was soll denn an Sojasauce, Knoblauch, Sesam und Spinat
falsch sein? Ich meine, wir sind ja auch eigentlich bei Spinat und Knoblauch bei einer absoluten himmlischen Kombi.
Ja.
Ich finde das auch lecker mit Tahini, also so zum Tahini-Zitronen-Situation.
Ja.
Also, und manchmal auch, denke ich mir, so Erdnuss. Ich kann es mir auch mit unserer kleinen Erdnusssoßen-Situation, mit diesem Dressing aus der, was war es nochmal für eine Folge?
Karotte.
Karottenfolge. Kann ich mir auch super dieses Dressing einfach auf einem gedünsteten Spinat vorstellen.
Aber gedünstet, nicht auf den Blättern.
Nee, nicht auf den
also
Blättern.
Also auf den rohen Blättern.
Gedünsteter Spinat.
Bin ich einfach komplett bei dir. Ja.
Und ich meine, es ist zu Recht ein völliger Klassiker, diese Spinatfeta-Nummer, ne? Die kannst du ja überall reinhauen. Gözleme, das sind so, die werden auf so einer, wie, wie eine gebogene Crepe-Platte, würde ich es jetzt mal nennen.
Mhm.
Weißt du?
Mhm. Ja.
Oder es gibt auch dieses Hippie-Instrument Hang.
Ja. Die,
eigentlich, das ist eigentlich eine Teigtasche, eine sehr große.
Ja.
Faktisch gesehen.
Es ist eine große Teigtasche.
Oder eine ganz platte Calzone. Die,
es ist eine platte Calzone, ja.
Wenn in einem türkischen Restaurant so eine ältere Mama sitzt, die sitzt an der Teigplatte. Also ist ganz dünn fast strudelartig. Mhm. Dann kommt da zum Beispiel eben Spinat und Feta drauf. Dann wird es zugeklappt und dann wird es von beiden Seiten, das da ist eine Sache von 3 Minuten, ist das Ding fertig, finde ich mega geil. Ich finde es auch in Börek mega geil. Kannst du entweder, es gibt ja so Wasserbörek, der ist eher so wie eine Lasagne eigentlich.
Oh, ja.
Das wird auf so Blechen gemacht und dann gibt es ja aber auch den gerollten Börek, der dann eher mit so Filoteig ist, finde ich super.
Ich hatte kürzlich ich glaube nicht, dass es dann Börek hieß. Das war ein Hefeteig. Es war eine Hefeschnecke, die dermaßen mit gedünstetem Spinat und gebröseltem Feta gefüllt
richtig
war.
Richtig lecker.
Und die war einfach super köstlich. Du brauchst da keinen Dip dazu und nix, sondern du holst dir dieses Teil und kannst es weginhalieren. Ich liebe aber natürlich auch diese, ja, heißen die dann Zigarra-Börek, also die halt, ne, wo die crunchy sind, wo man immer denkt, ist das Blätterteig, ist das Filoteig?
Also das sind so dünne Rollen im Prinzip.
Genau.
Und
die halt so aussehen wie so, genau, exakt, wie so Zigarren, und die halt super crunchy und knusprig sind und halt irgendwie diese schöne, grün, aber salzige Füllung haben. Und ich habe in Griechenland die Version Spanakopita gegessen. Und das ist auch ein Filoteig.
Mhm.
Das ist auch so eine gerollte, riesige Schnecke, die eben auch mit gedünstetem Spinat und Feta gefüllt wird. Ich finde, dass die Griechen auf jeden Fall ein bisschen mehr würzen, als es in vielen türkischen oder arabischen Läden die Böreks zum Beispiel zu kaufen gibt. Und im Spanakopita wird auch sehr, sehr gerne noch eine Nuss, entweder eine Walnuss oder einen Pinienkern oder auch noch, dass die unter den Spinat noch so ein bisschen Wildkräuter oder sowas drunter mischen, so ein bisschen Brennnessel zum Beispiel. Aber Spinatfeta ist immer gesetzt. Ich finde, das Ding hat ein Spanakopita ist keine leichte, kleine, fluffige Mahlzeit, sondern das ist schon in your face, das ist sehr fettig. Und die Papiertüte, in der dir das in der Bäckerei gereicht wird, die ist anschließend, da kannst du durchgucken. Aber es ist so unfassbar lecker, weil du hast Crunch, du hast Salz. Ja, also Spanakopita, wenn ihr das irgendwo auf einer Karte seht oder ihr seid zufällig mal irgendwo in einer griechischen Bäckerei, nehmt das. Es wird immer gut sein, versprochen.
Und ich meine, Spinat geht ja auch einfach sehr gut mit Milchprodukten. Also Feta haben wir schon gesagt. Ich finde, es ist zu Recht ein totaler Klassiker mit Gorgonzola, auch gerne mal auf eine Pizza.
Ja, preach it, preach.
Also
ist einfach fantastisch, auch als schöne Alman-Pasta, schöne Gorgonzola-Pasta und da ein bisschen Spinat und Knoblauch
so ein bisschen,
dran, finde ich geil.
Ein bisschen auch fürs Gefühl, ne? Damit man nicht nur Nudeln mit Käsesoße hat.
Da ist aber noch Spinat dran. So, das sind jetzt ungefähr 2 Esslöffel.
Aber
Spinat.
Es macht einen ganz schönen Biss, finde ich. Und also ich finde es auch echt lecker.
Ich finde auch, dass es sehr, sehr gut zusammenpasst. Ne? Aber es ist einfach so, dieses Spinat hat ja schon sowas sehr Erdiges.
Mhm.
Und da halt einfach dann so ein wirklich.
Das holt so diese Käseschärfe ganz gut runter.
Exakt.
Finde ich.
Du hast dann auf einmal, du hast sehr viel Salz. Also der Gorgonzola hat sehr viel Salz, aber eben auch irgendwie was Süßes.
Mhm.
Und hat hinten halt irgendwie so diese. Das ist so viel Umami, dass es schon fast scharf wird.
Ja, genau.
Und das, finde ich, macht der. Ja, das geht einfach mit so ein bisschen grün, erdig, spinatig total nach vorne. Kann ich jeden Tag essen.
Und auch sehr schön mit so milden Sachen wie einem Ricotta, ne?
Mm.
Also ich meine, klar, so Spinat-Ricotta-Füllung in Ravioli oder sowas eh. Ich bin auch wirklich Fan von Cannelloni oder diesen großen Muschelnudeln.
Ja. Yeah.
Die dann ja auch, da hat man eigentlich doppelgeil, weil man hat in der Nudel Spinat-Ricotta. Und das muss aber, finde ich, zwingend auf ein Tomatensoßenbett gesetzt und dann gebacken werden.
Ja. Und dann muss da oben drauf auch noch Parmesan. Also es bleibt nicht nur beim Ricotta, sondern nee, da kommt Parmesan oben drauf. Ich finde von der Spinat-Ricotta in Muschelnudeln-Situation hin zum zum Spinatkloß. Der Weg ist nicht so lang, der Weg ist nicht so weit. In Italien werden regelmäßig so Spinat-Nudi gemacht. Vielleicht erinnern wir uns an die Bärlauch-Folge vom letzten Jahr, wo ich ein Insta-Video abgehypt habe, wo jemand aus Ricotta und Bärlauch quasi mehlfreie Klößchen gemacht hat. Und ich musste dann später feststellen, das hält überhaupt gar nicht, sondern zerfließt er in der Pfanne und es ist ein Riesenfucker.
Aber da war auch, war da Ei dran?
Ich glaube, da war kein Ei dran und er hat überhaupt quasi keine Stärke dran gemacht.
Ja, da frage ich
also
mich
nichts.
Immer noch, wie das überhaupt funktionieren soll.
Fand ich eine Frechheit. So, und wenn man jetzt zum Beispiel online halt eben nach so Spinat-Ricotta-Klößchen sucht, findet man Rezepte. Da ist ein Ei drin, da ist ein bisschen Grieß dran, da ist ein bisschen Mehl dran, da ist ein bisschen Stärke dran. Irgendwas, was diesen ganzen Kram zusammenhält. Und diese Gnudi heißen die dann, Gnudi. Die werden auch mit brauner Butter und Pinienkernen und ordentlich Parmesan serviert. Wahnsinnig lecker. Würde ich mir auch mit einer Tomatensoße sehr stark gefallen lassen. Und dann ist der Weg zum Tiroler,
ja,
Südtiroler.
Ich wollte sagen, dann gehen wir nach Tirol und
Spinat
da kommen Semmeln ins Spiel dann,
oder?
Ne? Ja.
Also bin ich einfach nur am Start.
Braune Butter zwingt drüber, Parmesan zwingt drüber.
Wenn Pinienkern vorbeikommt, nehme ich den mit. Mhm. Darf vielleicht sogar ein bisschen Salbei vorbeikommen in der Butter.
Oh ja. Mhm.
Und wir reden natürlich über den, also es ist ein Semmelkloß, ein Semmelknödel, wo gedünsteter Spinat, gerne Zwiebelchen, Knoblauch, bisschen Spinat andünsten, dann tut uns allen den Gefallen und euch selber vor allen Dingen, presst den ein bisschen aus.
Ja,
kurz
ja,
mal
ja.
auf ein Sieb und auch nicht das Wasser auffangen oder so. Diese braun-grüne Plürre einfach weg damit, richtig schön auspressen, klein hacken und unter die Masse.
Mhm.
Ich habe Rezepte gefunden aus Südtirol, wo dann da auch noch ein bisschen Käse, Bergkäse im Kloß drin ist.
Ja, ein
ist.
Käsekern.
Würde ich nicht Nein zu sagen, brauche ich aber nicht zwingend.
Ja, ja, aber ich meine, wenn es da ist.
Wenn es
also,
da ist. Und ich finde auch da wieder, also der klassische wird mit hier Kaiserbrötchen, also einfach hellen Brötchen gemacht. Ich kann mir durchaus einen Laugenknödel.
Du, wenn ein Laugenbrötchen noch übrig ist oder eine Laugenbreze, bring it.
Würde ich mitnehmen. Ich wollte unbedingt, das lag mir jetzt sehr am Herzen, mit dir in der Spinatfolge kurz mal über ein Südtiroler Spinatknödel
auf
zu
jeden
sprechen.
Fall.
Das war mir jetzt wichtig.
Und Jule, wir haben ja eben schon über diesen Rahmspinat gesprochen und über dieses absolute, was wirklich für viele Leute ein totales Kindheits-, manchmal auch so ein, ist es mir gerade alles zu viel Ding ist, Spinat mit entweder Fischstäbchen oder vielleicht auch Dino-Nuggets. und wir waren uns beide einfach sehr einig, dass in der Spinatfolge genau diese Situation passieren muss und sie wird jetzt auch passieren.
Das ist das Geräusch.
Das ist das Geräusch von einem Froster, der abgetaut werden möchte. Und ich halte in meinen Händen Rahmspinat mild gewürzt mit Sahne verfeinert. Es gibt Blubspinat. Wir nehmen heute wirklich die Abkürzung. Wir fangen nicht an, Butter, Zwiebelchen, Spinat rein.
Ja.
Du hast hier wunderbare Veggie Dino Nuggets. Wir machen heute richtig schön Kinderessen. Braten oder Backofen?
Wie lange müssen die denn rein hier? Entweder 5 bis 7 Minuten in der Pfanne oder 15 Minuten im Ofen. Da bin ich bei 5 bis 7 Minuten in der Pfanne, sag ich dir, wie es ist. Aber ich finde tatsächlich bei diesem Gericht, ne, was ja wirklich sehr convenient im wörtlichen Sinne ist, ich mache die Ausnahme für Kartoffelpüree. Tütenkartoffelpüree, da bin ich wirklich leider raus. Also no shame, aber das mag ich einfach nicht.
Ein bisschen shame schon.
Nee, ach ich, nee. Für manche okay. Leute essen das gerne.
Ja.
Das ist irgendwie nicht so
Hast du recht.
Bei mir.
Ja, finde ich nett von dir. Finde ich sehr, sehr nett von dir.
Deswegen gibt es selbstgemachten Kartoffelbrei.
Ich muss sagen, ich verspüre tatsächlich, wenn mir jemanden Tütenkartoffelbrei vorsetzt. Ich verspüre eine gewisse Form von Shame on you.
Ich würde das jetzt nicht jemandem vorsetzen. Aber ich finde, wenn du dir das selber mal alleine machst, Für manche Leute ist vielleicht auch gerade das der Komfort.
Vielleicht, ja, und man weiß ja wirklich nie, mit welchen Erinnerungen und so weiter. Vielleicht ist das ja Nostalgie. Jedenfalls, ich habe hier schon mal ein paar Kartoffeln gekocht. Und weil wir ja ansonsten wirklich nicht so viel zu tun haben, der Blubspinat ist im Topf und muss jetzt halt ein bisschen langsam warm werden. Das wird ein Momentchen dauern. Du brätst da hinten richtig schön voller Liebe die Veggie-Dino-Nuggets. Dachte ich mir, mache ich mal die Pellkartoffel-Version, weil die auch ein Hauch leckerer ist. Man kann natürlich einen Kartoffelbrei oder einen Kartoffelstampf auch aus Salzkartoffeln kochen. Dann wird es gerne etwas zu wässrig. Die OG-Variante ist die aus Pellkartoffeln, die man dann anschließend auch, man sagt dazu, ausdampfen. Dass man die ausdampfen lässt, quasi abgießen und dann halt so einen Moment so richtig diesen Sauna-Effekt, den Dampf daraus dampfen lässt. Und dann geht natürlich super viel Feuchtigkeit aus der Kartoffel raus. Das bedeutet mehr Geschmack. Und die Version, die machen wir jetzt einfach mal. Ich finde es aber auch geil, dass diese orangefarbenen Mopeds, die da gerade in der Pfanne vor sich hin brutzeln, die ja tendenziell, abgesehen vom Aufbau, nichts mit Fischstäbchen gemein haben, dass du trotzdem sofort einen gewissen Fischstäbchengeruch in der Nase hast.
Auf jeden Fall. Panierung regelt.
Ja. Und es ist auch die orangefarbene, sehr kleinkörnige Panierung, die OG-Fischstäbchenpanierung. Wenn die Kartoffeln knüppelheiß sind und ich die halt sofort gepellt hätte, finde ich, kann man ohne Probleme sofort da die Milch draufgießen und die Butter reinmachen und das einfach sofort alles zusammen stampfen, sodass die Hitze der Kartoffeln das Ganze erhitzt. Das ist hier gerade leider nicht der Fall, deswegen stelle ich ein kleines Töpfchen auf. Wenn ihr euch den Kartoffelbrei, das Kartoffelstampf selber zusammenrührt, geizt einfach nicht an der Butter.
Nee.
Denkt nicht, wir machen doch jetzt hier gerade für zwei Personen, das reicht doch. Nee, mach einfach mehr und mach richtig geil Butter dran. Wenn du noch ein Stückchen Sahne im Kühlschrank hast, mach doch einfach noch ein bisschen Sahne dran. Ich habe den Stampf einfach grob gestampft. Milch, Butter, ordentlich Muskat. Jetzt machen wir das gerade noch ein bisschen warm. Und wir können unser wunderbares Gericht endlich anrichten.
Lieben wir komplett.
Ich bin mit einem Spinatkartoffelbrei dafür reingegangen.
Jo. Geht mir sofort emotional besser, ne? Muss ich sagen. Ganz ehrlich, wenn ich ihn selber machen würde, den Spinat, ich würde doppelt so viel Sahne da reinballern.
Ja, aber...
Aber das ist der...
Der ist ja auch schon an sich eigentlich flüssig, da ist er nicht. Also ich sag mal, der Konsistenzgeber in diesem Fall ist eher der Kartoffelpüree als der Spinat.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast halt einfach dieses typische erdig, grün, so schmeckt einfach Blubspinat.
Ja.
Ich finde, man könnte das einen Ticken ableveln, eben noch mit einer Sahne, ein bisschen mehr Muskat, aber das ist einfach der Blubspinat.
Und bei den Dinos, da haben wir ja zum veganen Produkt gegriffen. Gibt's von Iglo, gibt's aber auch tatsächlich mittlerweile von der Rewe Eigenmarke.
Ja.
Und ich finde,
mal ist es Weizen, mal ist es Erbsenprotein, glaube ich.
Mhm.
Es gibt welche von, wir werden nicht gesponsert, aber ich sag's trotzdem, von Penny Food for Future. Mhm. Die werden aus Reis gemacht.
Okay.
Die sind mega. Aber die sind aber nicht dinoförmig. Falls das das Wichtigere
Was
ist.
Was sind die förmig? Stäbchenförmig?
Nee, ich glaube, die sehen einfach aus wie so Nuggets.
Okay. Ich finde aber halt, es geht ja darum, dass du was Crunchig-Fettiges noch hast. Ich finde, egal ob es jetzt ein Fischstäbchen ist oder ein Dino-Nugget oder irgendein anderer Nugget, das erfüllt das für mich.
War das bei euch dann früher das Fischstäbchen, was es
Auf
dazu gab?
Auf jeden Fall. Mhm.
Ich bin ja dazu übergegangen, mir da ein Spiegelei dazu zu machen.
Mhm.
Und finde es geil, das reicht mir auch tatsächlich. Eventuell ein zweites Spiegelei, ja, je nachdem, wie groß der Hauptgang sein soll. Finde ich fantastisch. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil wir kommen ja aus der gleichen Gegend, wir kommen von Niederrhein und haben bestimmte kulinarische Prägungen. Welches Söschen gab es noch zum Fischstäbchen dazu? Gab es ein Söschen? Also das Kartoffelbrei, Spinat, ein Fischstäbchen? Nee,
da gab es keine Soße.
Weil ich durfte ja als Teenager Babysitten und war dann in diversen Haushalten mit Kindern. Und es gibt Haushalte, da gibt es dann Ketchup dazu. Es gibt Haushalte, da gibt es Apfelmus dazu. Muss ich sagen, klingt total wild. Finde ich gar nicht so scheiße.
Nee,
aber also das ist halt, ich glaube, was sehr niederrheinisch ist, dass man
vielleicht
Apfelmus dazu
mal Ketchup dabei. Aber eigentlich, ich glaube, manchmal wird dann auch noch so ein Kaisergemüse daneben gelegt, ne? Dass man mal so ein paar Erbsen, TK-Erbse, TK-Möhre, was es dann ja auch immer in dieser TK-Mischung dann gibt. Ich muss sagen, ja, Spiegelei fühlt sich dann für mich direkt schon fast gesund an. Ich finde, ein bisschen der Reiz liegt auch darin, sich wirklich ein Dino zu frittieren, beziehungsweise zu braten.
Verstehe ich total, weil das ist jetzt auch gerade, das ist ein anderes Feeling als ein Spiegelei. Das Spiegelei ist wirklich eher so ein bisschen die, ein bisschen eine kleine Strebernummer. Und wenn man sich da halt einfach mal ein Dino zu frittiert, das ist schon, das ist ein bisschen was anderes.
Und ich finde das ganz interessant, Jule, dass du die ganze Zeit vom Blubspinat sprichst, weil das ja wieder zeigt, wie genial Marketing und Werbung funktioniert.
Ja.
Weil wir haben jetzt das Jahrprodukt von Rewe benutzt und es ist der Blubspinat, weil Iglo, wahrscheinlich, keine Ahnung, wann die damit angefangen haben irgendwann ihren Rahmspinat mit, der mit dem Blub zu vermarkten. Und da hat man ja auch diesen, also der Blub ist der Blub, wenn du das aufkochst und es ist so, es geht dieser sahnige, ja, dieses sahnige Blubsen geht dann quasi los. Ich finde das ganz, ganz interessant. Das steht wahrscheinlich heute noch drauf auf den Packungen, ne? Der mit dem Blub.
Da steht wirklich das Wort Blub auf der Packung drauf. Ich habe es vorhin nochmal überprüft. Also ich finde das auf diversen Ebenen total krass, weil die halt einfach aus diesem lautmalerischen Blubbern, was dieser TK-Spinat ja einfach im Kessel macht. Und was du hast ja gerade eben eifrig immer alles da so oben runtergerubbelt von diesem Eisblock und wieder umgedreht. Und drumherum macht es halt wirklich dieses Blub. Mhm. Und dass die es halt irgendwie geschafft haben, das so dermaßen zu vermarkten. Ich erinnere mich natürlich, ich glaube, jüngere Leute sind jetzt raus, weil sie einfach nicht wissen, wer Verona Feldbusch ist. Aber ich erinnere mich natürlich an diesen ikonischen Werbespot mit Verona Feldbusch, die halt irgendwie blub dieses Geräusch in die Kamera macht. Und ja, natürlich ist Rahmspinat der, es ist Blubspinat, definitiv. Wenn ich mir dieses Gericht zaubere, haue ich total gerne noch ein paar TK-Erbsen mit in die Kartoffeln. Da hast du mich vorhin auch schon skeptisch interessiert angeguckt.
Ist, glaube ich, wahrscheinlich, also würde ich nicht machen. Ich habe gar nichts gegen Kartoffelpüree mit Zusätzen. Ich mag das auch selber gerne.
Und ich weiß auch, dass du Erbsen magst.
Genau, ist für mich aber ein ganz anderes Gericht, beziehungsweise ist für mich dann nicht das Gericht. Also es hat wahrscheinlich sehr viel damit zu tun, wie das früher in den Familien einfach auch zubereitet wurde, ne?
Du, ich weiß gar nicht, woher es kam. Ich glaube, das ist, weil also bei uns zu Hause wurde auf gar keinen Fall irgendwie mal eine Erbse mit ins Püree gehauen. Aber ich glaube, weil es auch so ein Kinderding ist mir das irgendwo ein paar Mal begegnet. Und ich meine, wenn du einmal die Tür vom Froster offen hast, um da halt eben den TK-Spinat rauszuholen.
Kannst du dir noch mal ein paar Proteine mit ins Essen reinschmeißen.
Holst du dir noch mal eben eine Tasse TK-Erbsen und schmeißt die halt wirklich kurz vor knapp mit ins Kochwasser von eben dann Salzkartoffeln. Gießt das alles ab und pürierst das. Ja, es ist schon so ein bisschen, dann wird's halt noch grüner. Hat halt so ein ganz kleines bisschen, ich liebe ja auch diese Mushy Peas, wie sie heißen, dieses Erbspüree, was es häufig zu frittiertem Fisch gibt. Und vielleicht ist deshalb so dieses Fischstäbchen und dann irgendwie noch die Erbsen mit dran, weiß ich nicht. Finde ich aber immer sau lecker und es wird grün und ich glaube, es ist nach wie vor kinderfreundlich, weil Erbsen gehen eigentlich auch gut rein.
Ich habe heimlich schon wieder den halben Teller aufgegessen und während du geredet hast, ich würde, wir können ja an dieser Stelle mal kurz rausgehen, zu Ende essen. Dann müssen wir noch mal über andere TK-Spinats sprechen. Ich habe jetzt schon so ein richtig muckeliges Couchgefühl und als käme ich gerade aus der Badewanne und hätte so einen Bademantel an.
Ja, ich habe auch, ich fühle mich gut eingemuckelt. Der Teller war wie so eine ganz nette Umarmung. Auch eine Selbstumarmung vielleicht?
Ja, voll. Ich meine, warum macht man sich solche Gerichte? Weil man eben wieder dieses, zumindest die Idee von so einem Gefühl haben
auf
will.
Auf jeden Fall.
Also man macht sich die Gerichte nicht, weil man die für das Höchste der Kochkunst hält. Nein. Aber deswegen war ich auch komplett dagegen, den Rahmspinat selber zu machen, weil das ist für mich ein anderes Gericht. Mit selbstgemachtem Rahmspinat ist für mich, da geht für mich ein Teil von dem Zauber weg.
Ich glaube, weil es ja aufgrund einer gewissen Situation nicht so Bestandteil meiner Kindheit war, also bewirkt dieser Teller auch mit selbstgemachtem Spinat das für mich. Allerdings ist halt so dieses, also ich finde dieser Blubspinat, der ist schon so gut und also es ist kulinarisch jetzt nicht so weit weg, als dass ich mir dann wirklich, also für 4 Personen, 4 Beutel Spinat hole, rumpüriere, dann wird es vielleicht zu dünnflüssig, dann stellst du auf halber Strecke fest, dass es doch zu wenig Sahne ist, dann hättest du vielleicht doch ein bisschen was von diesem braun-grünen Kochwasser abgießen sollen und in der Zwischenzeit hast du 4-mal einfach so ein bisschen TK-Blubspinat warm gerührt.
Ja, das ist für mich ein Produkt, was genau das ist, was es ist. Und
absolut.
Wo ich aber auch, da bin ich nicht so bereit für Experimente im Sinne von, du hast mir vorhin ein Foto geschickt von Gorgonzola-Blattspinat, Rahmspinat. Und Rahmspinat ist für mich kein Blattspinat. Rahmspinat ist für mich diese pürierte Schlonze.
Absolut, ja. Zu 100%.
Also,
das muss zerkleinert werden.
Das ist ein anderes
werden.
Produkt. Es gibt auch Rahmspinat, Blattspinat ohne Gorgonzola und so. Ist für mich auch ein anderes Produkt. Ist vielleicht ein Produkt, was ich verwenden würde für die faulste Pasta der Welt. Die faulste Pasta der Welt besteht für mich aus TK-Rahm, also entweder Rahmspinat püriert oder eben
Rahmspinatblatt.
Rahmspinatblatt oder auch Blattspinat mit ein bisschen Rahm. Einfach Nudeln kochen, mit dem Rahmspinat verkleppern und wenn man noch einen halben Feta im Kühlschrank hat, den Feta drüber bröseln.
Geil,
das dauert auch wirklich die Kochzeit der Nudeln und das finde ich auch so ein, ich kann gerade nichts anderes und habe keinen Bock auf gar nichts und es muss schnell was in mich rein gerecht irgendwie. Und da finde ich, hat man vielleicht noch ein bisschen feineres Gefühl, wenn man dann den Blattrahmspinat nimmt oder sogar natürlich den Gorgonzola-Blattspinat.
Siehst du, weil ich bin gar nicht so weit gekommen, sondern ich habe nur das Wort Gorgonzola auf der Packung gelesen und dachte mir,
hallo.
Geil, ist es etwa, also Blubspinat, ist das also quasi Rahmspinat, der püriert ist und wo halt schon der Gorgonzola mit drin ist. Ich habe einfach an diesem Wort Blatt komplett vorbeigelesen und
du
war dann
dir
erstaunt, als von
fantasiert.
Dir, da kam halt nur so ein Daumen und sonst nichts. Und dann dachte ich schon, also, als ich dir neulich ein Foto von der Jogurette in der Special Edition Panna Cotta Waldfrucht geschickt habe, da kam mehr.
Ja, weil das, also.
Aber dann hast du es erklärt und ich hab meinen Fehler eingesehen. Ich hab ihn eingesehen. Ich habe das Wort Blatt einfach überlesen. Anke, ich hab eine Rubrik.
Mhm.
Ich wünschte, wir hätten einen Jingle für diese Rubrik.
Okay.
Ich taufe sie liebevoll Bocuse-moi. Und ich möchte mit dir gemeinsam quasi klassische französische Küchenvokabeln nachschlagen und erklären.
Okay.
Und wenn wir über Spinat sprechen, kommt relativ schnell irgendwo das Wörtchen Florentiner Art, Florentin, irgendwas in der Richtung vorbei. Ich denke da voller Liebe an Ex-Benedict.
Wo ich sofort in unser Skript reingeschrieben habe, scheiß auf die Avocado, bestell dir Spinat dazu. Und da hatte ich aus Versehen mich schon richtig in den Florentiner Bereich bewegt.
Zack, standst du mit beiden Beinen in der Florentiner
in Florenz.
Art. Weil sobald irgendwo, weiß gar nicht, ob wir schon mal, ja, schon häufig haben wir besprochen, was eine Garnitur ist. Ich finde, es ist ein bisschen schwierig zu erklären wirklich, was es ist. Das sind halt.
Es ist keine Gemüsebeilage,
nee.
Dafür ist es zu klein.
Also man nennt das schon auch die Beilage, aber letztendlich ist es.
Könnte man sagen, wie so ein Add-on?
Ja, es ist ein bisschen wie ein Topping. Beziehungsweise, ja, manchmal gibt es auch den Bausatz vor.
Oder ein
Also ein Schnitzel Wiener Art zum Beispiel, dann ist Wiener Art die Garnitur und das bedeutet, das muss aus Kalb sein, das ist halt auf jeden Fall paniert und die Wiener Garnitur ist, Moment, lass mich jetzt nicht
Zitrone
lügen.
Und
Zitrone und eine Sardelle.
Ja, genau.
Krause Petersilie und ich glaube auch noch eine Kaper. Und die werden zu so einem Bouquet zusammengeflochten und liegen dann auf dem Wiener Schnitzel. Das ist dann die Garnitur. Ich glaube, wir haben also sowas wie, immer wenn Art im Deutschen dabei steht, Jägerart oder so, ist das immer eine Garnitur. Mhm. Das kann sich dann manchmal auf ein Sößchen oder so beziehen. Und im Sinne von Florentiner Art, das kann wirklich, das kann ein Kartoffelgratin sein, das kann offensichtlich ein Egg Benedict sein.
Und Florentiner Art meint dann
Florentiner genau. Art meint immer gedünsteten Spinat und gerne mal ein Mandelblättchen.
Oh, fein.
Gerne mal ein kleines Mandelblättchen.
Fein.
So, und ich habe jetzt mal geguckt, fand ich spannend, aber ich sag direkt vorweg, die Quelle ist so ein bisschen ungewiss. Es kann also sein, dass es hier harte Fake News sind, die ich verbreite. Warum, fragst du dich ja, warum ist denn Florentiner Art Spinat mit Mandeln? Und ich habe gefunden, dass diese Garnitur aus der Renaissance stammt, als Katharina von Medici Prinz Heinrich heiratete und nach Frankreich zieht. Das heißt, die italienischen Einflüsse, dass dort halt Spinat mit Mandeln kombiniert werden, kommen auf einmal zack nach Frankreich rüber. Mhm. Und dann wurde spontan in Frankreich alles, was so auf dem Spinatbett serviert wurde, spontan zu Florentinern bzw. Florentiner Art, weil Katharina von Medici aus Florenz stammt.
Und die Florentiner sind ja auch dieses, ist ja auch das Mandelgebäck.
Ja, Mandelkaramell, ganz ja. Genau. Die aber ja wahrscheinlich wirklich aus einem Kloster aus Florenz dann stammen.
Das können wir nicht wissen.
Na.
Das müssen wir.
Das gibt's in der nächsten Folge von Bocusemois.
Also Bocusemois bin ich komplett dabei. Bin ich wirklich komplett bei dir.
Hast du möglicherweise noch ein Spinatgericht, über das du wahnsinnig gerne mit mir sprechen möchtest? Oder aber ein Mythos, den du aufklären möchtest.
In der Spinat 2 Folge, da werden wir auf jeden Fall über Schmorgerichte reden müssen mit Spinat, weil oft ist es ja so, dass Spinat kurz gebraten, kurz gedünstet, ne, damit der auch so schön grün bleibt und so. Man kann es aber auch richtig, richtig nice in Schmorgerichte reinhauen, die dann oft so aus dem nordafrikanischen Bereich kommen. Da sind wir so im Libanon. Da sind wir so in Tunesien und so.
Ich muss irgendwie auch an sowas wie so ein quasi ein grünes Shakshuka denken.
Das, genau, das ist nochmal, das gibt's auf jeden Fall auch. Ich kenne aus einem Otto Lengi Buch ein Gericht, das heißt Kaila. Das kommt von tunesischen Juden. Da wird einfach sehr, sehr lange Spinat mit Bohne wirklich geschmort in viel Öl, was dann irgendwann sich so richtig absetzt und fast so frittiert. Küchenschlacht-Heavy-User wissen Bescheid, da gab es so eine Björn-Freitag-Situation, wo so eine Kandidatin auch so ein Spinatgericht gekocht hat, wo ganz viele Gewürze drin waren und wo wirklich der Spinat, also du hast ja 35 Minuten in der Küchenschlachtzeit, der wurde wirklich sehr lange gekocht und Björn Freitag war extrem skeptisch, weil er meinte, also normalerweise, das macht man ja nicht mit Spinat, bei deiner Küche nicht, Björn, aber bei anderen Länderküchen schon. Er war nachher ganz, ganz begeistert davon, wie lecker doch auch lange gekochter und geschmorter Spinat sein kann. Also da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen.
Wird er dann anschließend noch in irgendeiner Weise püriert? Oder?
Der wird dann meistens eh schon gehackt und dann es ist dann eher so
dass
ein bisschen
so
Stew-mäßig. Genau, ja. Und wird vielleicht auch in der Hausaufgabe gleich noch eine kleine Rolle spielen.
Aber dass man vorher auf jeden Fall, weil der ja schon diese Fasern hat,
ja,
dass man
auf
die
jeden
so ein bisschen cuttet.
Auf jeden Fall. Und ja. Das ist dann geil, weil das ist dann halt so ganz soßig, lecker. Da kannst du dann viele Gewürze reinhauen.
Und ich dachte nämlich auch gerade wirklich mal eine andere Gewürzpalette hoch und wieder runter spielen. Und zwar auch richtig ballern, Kreuzkümmel.
Genau, Koriandersaat, genau.
Und nicht immer nur so wie jetzt beispielsweise bei dem Gericht, was wir gerade eben hatten. Salz, Pfeffer, Prise Zucker, Muskat. Sondern da darf dann auch mal ruhig alles mögliche andere um die Ecke kommen, weil Spinat kann das auch schon sehr, sehr gut. Blick
voll.
In die indische Küche.
Also gerade dieses Erdige ist halt super,
ja.
Ne? Also weil das hat ja viel Körper und Volumen, wenn du das, also wenn du das dich mal richtig ausbreiten lässt.
Ja.
Und da können auch wirklich schön Gewürze mit rein.
Ich denke halt wirklich, also das finde ich, vergisst man manchmal so ein kleines bisschen. Und dann, wenn man drüber nachdenkt, fällt einem ein, natürlich auf nahezu jeder indischen Karte steht ein fantastisches Spinatgericht, wo eben Ingwer und Knoblauch und solche Dinge auch noch um die Ecke kommen. Und das passt ja auch fantastisch zusammen. Also Spinat ist schon auch wirklich sehr facettenreich, voll, auch wenn er immer ähnlich aussieht.
Voll. Und natürlich ist auch eine coole Sache an Spinat, dass man den so schnell zubereiten, ja, kann, ne? Dass das wirklich für, wenn man gar keine Zeit hat, aber gerade mal ein bisschen Gemüse braucht, ist es halt einfach perfekt, weil die Blätter so zart sind und du noch nicht mal wie beim Mangold dich separat um die Stiele kümmern musst, wenn du richtig faul bist. Und Spinat ist auch sowas, da gibt es Mythen.
Ja, da wollte ich nämlich gerade nachfragen, von wegen, ist ja super, wenn man den bisschen länger garen kann und so weiter. Was ist mit dem Mythos, der mir auch heutzutage immer noch an mich herangetragen wird? Spinat bitte nicht aufwärmen.
Ist totaler Quatsch. Also, mit einer kleinen Einschränkung. Es ist tatsächlich nicht so, dass irgendwie Spinat giftig wird, wenn man den nochmal aufwärmt oder sowas, gar nicht. Aber man sollte tatsächlich den Spinat schnell runterkühlen. Weil was Spinat nämlich nicht mag, ist Raumtemperatur.
Mm.
Also, man sagt ja auch immer, ja, heiße Sachen soll man nicht in den Kühlschrank stellen, weil es scheiße ist für den Kühlschrank. Ist bei den neuen Kühlschränken auch nicht mehr so krass. Also, in Spinat ist Nitrat drin und bei Zimmertemperatur, also nicht, wenn es sehr heiß oder sehr kalt ist, da kann sich das Nitrat in Nitrit umwandeln und daraus können dann im Magen Nitrosamine werden und die sind potenziell schädlich für uns. Deswegen einfach schnell in den Kühlschrank und wieder gut durchheizen. Also das ist eigentlich der Trick. Spinat nicht bei Zimmertemperatur, also gekochter Spinat. Und das andere Ding mit dem Spinat ist ja durchaus, wie war das nochmal?
Ich bin Popeye, der Seemann.
Der hat den gegessen und dann sind ihm ganz große Muskeln gewachsen.
Der hat immer diese
aus Dosen gegessen, ne?
Der hat diese Dose aufgepresst mit seinem Wahnsinns-Bizeps und dann ist der Inhalt aus dieser Dose zack rüber und ist, ich weiß gar nicht, ob das noch in seine Pfeife gesprungen ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, also es hieß, Spinat macht dich wahnsinnig stark und irgendwie kam um die Ecke, dass Spinat unfassbar viel Eisen hat. Und das mit dem Spinat macht dich stark, das stimmt schon mal irgendwie. Also Spinat hat sehr viele fantastische Inhaltsstoffe. Aber ich habe eine Quelle gefunden, die sagt, wenn man genau hinguckt, sagt Popeye, der Seemann, dass Spinat voll mit Vitamin A ist. Und das ist es, was Menschen so stark macht. Und das stimmt auch tatsächlich. Spinat hat relativ viel Vitamin A. Das kann man sehr wohl machen. Die Sache mit dem Eisen, da hat sich tatsächlich bei einer Veröffentlichung in den 30er Jahren jemand sich um eine Kommastelle vertan. Und dann wurde halt diese Veröffentlichung, die wurde halt immer wieder und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal einfach verbreitet bis zum heutigen Tag. Also es gibt immer noch Menschen, die sich dann auf diese verschobene Kommastelle beziehen. Und dann kam da irgendwie dieser Mythos zustande, Spinat hätte so viel Eisen, was einfach nicht stimmt.
Also Spinat hat voll
normal
okay
viel Eisen.
Genau.
Hat also was halt so grüne Blattlebensmittel so haben, ähnlich verhält es sich mit Zink und anderen Mineralstoffen, auch so Stichwort Ballaststoffe, das ist alles, das ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, das ist das Gemüse mit dem krassesten Eisengehalt, das stimmt nicht, sondern es ist tatsächlich eine verschobene Kommastelle, dass, also ein Druckfehler, der seit den 30er Jahren immer und immer wieder wiederholt wird.
Das finde ich ganz, ganz interessant, weil das ja, also das ist wie mit den Siegespielen im Erdbeerjoghurt.
Ja.
Das wird sich irgendwie mal weiter erzählt. Spinat ist auf jeden Fall sehr gesund.
Auf jeden Fall, aber sogar Popeye hat wohl schon, ich kann dieser Quelle in dem Falle nur glauben, ich habe so viel Popeye leider nicht konsumiert. Popeye hat wohl tatsächlich selber schon gesagt, dass es das Vitamin A ist. Finde ich auch für einen Comic schöner
das
Inhalt.
Das finde ich richtig witzig. Richtig, richtig funny. Und ich habe eben schon, eigentlich haben wir kurz über die Hausaufgabe sogar schon mal gesprochen. Ich habe ein sehr, sehr schönes Gericht rausgesucht von Priya Krishna. Die ist US-Amerikanerin. die hat früher mal für Bon Appetit gearbeitet.
Ah, ich glaube, ich weiß sogar welche.
Die ist super sweet, super nice. Und die hat ein Kochbuch geschrieben, das heißt Indianisch. Das ist schon ein paar Jahre alt. Also sie hat indische Wurzeln. Und sie hängt auch immer mal wieder bei ihren super süßen indischen Eltern rum. Es ist immer ein Fest, ihre Storys dann anzugucken. Auf jeden Fall gibt es ein Rezept von ihr, das hauen wir euch übersetzt in die Show Notes. Ich habe das schon sehr, sehr häufig gemacht. Das heißt, Sarg, Feta, beziehungsweise man kann das auch mit Paneer machen. Also Paneer ist ja dieser relativ feste indische Käse, der so relativ neutral schmeckt, so. Der ist manchmal nicht so leicht zu bekommen und sie macht das halt mit Feta. Feta ist halt deutlich salziger.
Ja, und auch ein bisschen, also ich finde, Paneer kann man nicht so zerbröseln.
Nee, genau.
Der ist so ein bisschen eher wie so ein fester Tofu von der
Konsistenz. Den kann man ja sogar braten.
Ja.
Also es gibt Sarg Feta beziehungsweise Sarg Paneer und es gibt Palak Paneer. Das wird manchmal so ein bisschen synonym verwendet. Palak Paneer ist das, was oft auf indischen Karten draufsteht. Ja. Das ist dieses typische Spinatgericht, das ist wirklich so eine dicke, pürierte Soße, viele tolle Gewürze drin und meine Kurzrecherche hat ergeben, dass Sarg auch mit anderen grünen Blättern zubereitet werden kann, das ist aber nicht muss, also Priya nennt es auf jeden Fall Sargfeta bzw. Sargpanier. Dafür werden Zwiebeln und Gewürze und Knoblauch angebraten. Dann, sie nimmt Babyspinat. So, ich habe auch oft schon normalen großen Spinat genommen, weil am Ende brauchst du das Zeug sowieso in Mixer oder durch einen Pürierstab. Also du kochst das erst, also du musst dir dann auch keine Sorgen um die Klingen machen, dass sie es schaffen. Du kochst das und dann wird das zu so einem groben Brei püriert. Und dann haust du da Feta-Würfel rein. Ich habe es auch schon mit Paneer gemacht, schmeckt super. Und es kommt ein bestimmtes Gewürz am Ende. Das ist ganz geil. Noch so drüber, das wird in entweder Butter oder Öl noch angebraten mit Kreuzkümmelsaat. Und dieses Gewürz, das heißt Asafoetida. Das wird auch Teufelsdreck genannt, keine Ahnung. Kriegt man auf jeden Fall in jedem Asialaden. Als ich das nämlich das erste Mal gekocht habe, dachte ich so, mal gucken, ob ich das kriege. Ist so ein kleines Döschen gewesen, kostet irgendwie, keine Ahnung, 1,50 gefühlt. Kommt man sehr lange mit hin und das gibt nochmal, ja, ich hatte ein bisschen so ein Boxhorn-Klee-Gefühl. Also es gibt nochmal so wie so ein
Umami in your face.
Ja, so ein Umami-Kick einfach. Ja. Und das bröselt man dann nochmal drüber.
Nochmal ein bisschen Maggi obendrauf.
Genau, so ungefähr. Also sie schreibt in dem Rezept, dass es optional, aber geil ist. Und genauso würde ich es auch beschreiben.
Optional, aber geil. Das ist meine liebste Zutat.
Und das ist wirklich ein, finde ich, sehr, sehr leckeres Gericht, wo man eben auch so dieses Spinat ein bisschen anschmoren, auch mal sehr gut ausprobieren kann. Das habe ich schon oft gemacht. Man kann, also ich koche mir meistens einfach Reis dazu. Oder man kann auch Naan sich gerne selber machen, wenn man möchte, dieses indische Pfannenbrot. Aber ich finde, ja, Reis geht schnell, kannst du kochen, während die Sachen, wenn du die Soße zubereitest. Und dann, wie gesagt, wenn man jetzt eher Bock auf was Salziges hat, kann man Feta reintun. Wenn nicht, haut man Paneer rein.
Wie gesagt, ich sehe da auch gerne mal ein kleines pochiertes Ei oder sogar wie beim Shakshuka ein Ei einfach in die Plempe mit reingeben. Sehe ich auch, fühle ich auch. Also klingt auf jeden Fall absolut köstlich. Liebe Anke, hast du ein paar Songs dabei?
Ich habe Songs. Und ich habe einmal Blond mit Spinaci.
Du hast die Fresse voll Spinat.
Ich habe die Fresse auf jeden Fall voll Spinat.
Aber dermaßen.
Und also ich gehe ein bisschen mit dem Eisenmythos noch mit und habe Woodkid mit Iron.
Grün ist die Hoffnung. Also habe ich von Fuffi 50 Hoffnung dabei. Und ja, du weißt, wenn ich eine Chance habe, Bilderbuch auf die Playlist zu setzen, dann mache ich es. Also erneut Bilderbuch, in dem Falle der Song Feinste Seide vom Schick-Schock-Album. Mit der wunderbaren Zeile, zu viel Hitze im Tiefkühlfach, was bei mir letzte Woche unglücklicherweise der Fall war.
Schade.
Und ich habe vor kurzem erst rausgefunden, dass es eigentlich ein Originalzitat von Falco ist.
Ach, naja. Guck mal.
So schließt sich der Kreis, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es gibt Bilderbuch mit feinste Seide.
Und Leute, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bewertet den gerne, gebt uns Sterne, ihr könnt auch Kommentare schreiben. Auf Spotify kann man auf jeden Fall einzelne Folgen auch kommentieren. Das haben auch schon ein paar Leute gemacht, das ist immer total schön zu sehen, dann eure Gedanken auch. Und wenn euch noch Gerichte einfallen oder sowas, also wenn ihr so Momente habt, so wo ihr sagt, das fehlt mir noch, einfach schreiben. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an mail@umamitown.de. Genau, wir verlinken euch alles Wichtige in den Shownotes. Wir schreiben euch auch gerne nochmal auf, wie wir Dino Nuggets mit Kartoffelpüree. Aber wir glauben eigentlich glauben wir, wenn ihr den eigentlich Podcast ein bisschen hört, kriegt ihr schon hin. Hm. Und nächste Woche gibt es Banane. Da bin ich weiß gar nicht, was passieren wird. Vor manchen Folgen hat man ja so ein Gefühl, was passieren wird. Banane auf jeden Fall noch gar nicht. Das wird auf jeden Fall spannend und das wird auf jeden Fall lecker und da freue ich mich drauf. Tschüss, Jule.
Tschüss, Anke.